Guten Morgen, guten Vormittag. Es ist fast 11 Uhr schon. Ich habe heute ein Thema am Herzen, das ich voll wichtig finde. Wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen, wenn es um Gemeinde geht oder auch unterschiedliche Gemeinden, wenn es um Theologie geht und verschiedene Strömungen von Theologie eigentlich. Und zwar geht es heute um Einheit und Einheit innerhalb einer Gemeinde, aber auch Einheit als Gesamtgemeinde weltweit. Warum ist das Thema so wichtig? Ich glaube, manchmal gibt es nicht sehr viel Klarheit zu, wo stehen wir eigentlich als Pfingstler, was glauben wir, was sind unsere Grundlagen, wo sind unsere Wurzeln, wer sind Charismatiker, wer sind Evangelikale, wer sind Baptisten, Mennoniten, wo stehen wir da alles? Also wo stehen wir da und was ist richtig? Ich bin aufgewachsen in der Pfingstgemeinde und ich war immer der Annahme, wir sind richtig. Wir sind genau in der Mitte zwischen evangelikal und charismatisch und wir haben die Weisheit richtig von Gott direkt mit dem Löffel bekommen und wir wissen genau, wie das ist. Aber ihr merkt es eh, ich mache nur einen Scherz. Ich glaube, wir sind alle Lernende und wir sind alle eine Baustelle oder auch wir sind alle auf einem Weg und keiner von uns hat die vollkommene Weisheit oder Erkenntnis bekommen. Wir sehen nur stückweise. Und ich hoffe, dass nach dieser Predigt, also ich habe ein paar Ziele. Eines ist, dass wir besser wissen, wo wir herkommen, dass wir verstehen, wo charismatische Strömungen herkommen, dass wir verstehen, warum Evangelikale so worttreu sind, warum ihnen das so wichtig ist. Also heute ist wirklich mehr Lehre als Predigt. Ich hoffe, das ist okay mit euch, für euch. Aber am Schluss möchte ich dann reden, warum ist Einheit wichtig? Wie kann ich das schaffen? Wie können wir als Gemeinde Einheit fördern, innerhalb der Gemeinde, aber auch in ganz Österreich und auf der ganzen Welt? Genau. Ja, also wie gesagt, es gibt ganz viele Denominationen. Denomination heißt einfach so wie Namen, also Kirchen, Gemeinden, die unterschiedliche Glaubensgrundsätze haben und sich anders benennen. Und da will ich ganz grob einfach, also auf der linken Seite, also von euch gesehen links, sind eher so charismatische Strömungen. Da gibt es ganz viel, auch Vineyard, glaube ich, ist charismatisch. Ich glaube, Four Corners ist, glaube ich, auch eher charismatisch. Bethel gibt es da ganz, ganz viel, die sind eher liberal, nennt man die, offen für das Wirken vom Heiligen Geist. Genau, Geistesgaben, Taufe im Heiligen Geist. Und dann, genau, wir sind ja in der Mitte. Und auf der anderen Seite vom Spektrum, das sind eher konservativere, also da, wo das Wort sehr wichtig ist, das sind ganz viele eigentlich. Die Baptisten, Evangelikale, Brüdergemeinden, Mennoniten, es gibt noch ganz Presbyterianer, ganz, ganz, ganz viele. Und und ich werde jetzt in der Predigt, einfach um es leichter zu machen, die einen charismatisch nennen, wo wir als Pfingstler so ein bisschen dabei sind auch, und die anderen nenne ich einfach so zusammengefasst evangelikal. Das ist einfach nur, damit das leichter verständlich ist und ich nicht jedes Mal alle aufzählen muss. Okay. Ja, bezüglich Einheit, ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, dass evangelikale und charismatische Gemeinden zusammenarbeiten können? Ist das möglich? Geht das überhaupt? Ich glaube, dass es möglich ist und nicht nur möglich, sondern sogar notwendig ist. Warum, das sage ich dann später. Und um vorab noch ein Missverständnis abzuklären, es geht nicht um Stilfragen, was Lobpreis oder Gemeinschaft angeht oder wie ein Gottesdienst aufgebaut ist, sondern es geht wirklich, ich glaube, darunter liegen ganz große Glaubensgrundsätze, wo es ganz wichtig ist, die zu identifizieren und dann auch zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich? Und was sagt das Wort Gottes dazu? Um reinzustarten, eine ganz einfache Frage, wo du dich selber auch fragen kannst, dann, wo bin ich eher, tendiere ich Richtung charismatisch oder Richtung evangelikal, ist die Frage, wie kann ich sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin? Woher weiß ich das? Ich lasse es mal sickern. So. Woher weiß ich und woher kann ich sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin? Und also die eher evangelikal, also in die Richtung eher tendieren, die werden sagen, ja ganz klar, weil die Bibel es mir sagt, steht im Wort Gottes. Die Charismatischen oder eher Charismatischen, die würden sagen, die würden Römer 8, 16 zitieren oder wenn sie es nicht wissen, würden sie sagen, weil es sein Geist zusammen mit meinem Geist bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin. Wer hat jetzt recht? Evangelikale würden sagen, ja, wir haben recht, das Wort Gottes, das hat Autorität. Charismatiker würden sagen, nein, der Geist, der bezeugt es mir, der Heilige Geist, Teil der Dreieinigkeit, der bezeugt es mir. Ich glaube, beide haben recht. Ich glaube, beides ist wahr. Ich möchte jetzt kurz darauf, also nicht kurz, ich möchte jetzt wirklich darauf eingehen, was bedeutet charismatisch oder halt das Gesamte, was bedeutet das, was glauben Sie, woher kommen Sie, was beschäftigt Sie und dann möchte ich auch behandeln, was glauben Evangelikale und auch woher kommen die und warum denken sie, wie sie denken. Und das klingt jetzt vielleicht so, als wäre ich so gescheit und würde drüber stehen. Na, ich stehe mittendrin und ich versuche auch irgendwie zu erkennen, was ist richtig, was ist falsch, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und ich habe sehr viel aus einer YouTube-Serie von David Pawson, den habe ich schon öfters zitiert, einfach genommen, weil er meiner Ansicht nach sehr bibeltreu ist. Und einfach Dinge auch sehr gut erklären kann. Er ist sehr offen für den Heiligen Geist, gleichzeitig liebt er das Wort Gottes und ich glaube, diese Mitte, die finde ich sehr gesund, sehr gut. Okay, fangen wir an. Was bedeutet charismatisch? Also Charisma oder Charismata, das ist aus dem Griechischen und heißt so viel wie Geistesgaben oder Gnadengaben. Die Gnadengaben des Geistes. Und das sagt eh schon sehr viel. Wir Pfingstler, wir sind ganz überzeugt, dass es den Heiligen Geist gibt und dass es Geistesgaben gibt. Und das sind auch die beiden Grundsätze, die charismatische Bewegungen und Pfingstler eigentlich definieren. Dass sie sagen, wir glauben daran, erstens, an die Gabe des Heiligen Geistes und zweitens, an die Gaben des Heiligen Geistes. Diese zwei Dinge. Die Gabe des Heiligen Geistes hat uns Jesus geschickt. Er hat gesagt, ich gehe weg, aber es ist sehr gut, dass ich gehe, weil ich werde euch einen anderen senden. Die Gabe des Heiligen Geistes. Das wird öfters auch in der Bibel erwähnt. Ich lese eine Stelle vor aus Apostelgeschichte 2, Vers 38. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38. Da predigt Petrus und dann sagen die ganzen Juden, hey, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Und er sagt ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also da finden wir das. Und das Zweite, also die Gaben des Heiligen Geistes, sind vor allem im 1. Korinther, Kapitel 12 und 14 zu finden. Und ich lese einfach einen Vers, 14, Vers 1, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1 vor. Da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also er erwähnt ganz klar geistliche Gaben. So, ich gehe jetzt beide Dinge zuerst durch, also der Reihe nach durch. Die Gabe des Heiligen Geistes ist für mich, wenn ich die Bibel lese, ganz klar, also aus dem Vers, den ich vorgelesen habe, aber es ist ganz klar etwas, das nicht die Bekehrung ist, sondern etwas Zusätzliches. Und da sind mittlerweile sehr viele Evangelikale auch, stimmen auch dem zu und sagen, ja, die Taufe im Heiligen Geist ist wirklich etwas, was Separates von Bekehrung selbst. Es gibt, ja, genau, woran sehen wir das in der Bibel? Da können wir Apostelgeschichte lesen. Ich gebe euch einfach die Kapitel, Apostelgeschichte 2, wo ich vorgelesen habe, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte Kapitel 8, da kommen Petrus und Johannes nach Samaria und die haben zwar Jesus aufgenommen, sind getauft gewesen, aber sie haben noch nichts vom Heiligen Geist gehört. Das heißt, die waren schon gläubig, die sind Jesus nachgefolgt, hatten noch nicht den Heiligen Geist. Dann kommen sie und legen ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Also ganz klar ein großer Unterschied zwischen Bekehrung und der Taufe im Heiligen Geist. Auch Pfingsten zum Beispiel, alle Jünger, die waren Jesus Nachfolger und dann haben sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Apostelgeschichte 2, 8, dann gibt es noch Kapitel 10, da geht Petrus zu Cornelius und da fällt der Heilige Geist auf die Leute, während er spricht. Und dann gibt es noch Kapitel 18 in der Apostelgeschichte, da trifft der Paulus Jünger von Johannes dem Täufer und er fragt sie, hey, habt ihr noch nicht von Jesus gehört? Und die, na, wer ist Jesus? Und dann lassen sie sich nochmal taufen, sehr interessant, auf den Namen Jesus. Und dann legt ihnen die Hände auf und sie empfangen auch den Heiligen Geist. Also für mich ist es glasklar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bekehrung und Heiligen Geist. Okay, das Empfangen des Heiligen Geistes oder die Taufe im Heiligen Geist, die wird mit unterschiedlichen Phrasen oder Wörtern noch ausgedrückt in der Bibel. Also erfüllt werden mit dem Heiligen Geist ist eines, getauft werden mit dem Heiligen Geist, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, gesalbt werden mit dem Heiligen Geist und das heißt auch manchmal, der Heilige Geist fällt auf Menschen oder der Heilige Geist wird ausgegossen auf Menschen. Und das alles ist meiner Meinung nach, beschreibt die Taufe im Heiligen Geist, was Joel in den Propheten schon sagt, bis auf alle Stellen im Neuen Testament, die Taufe im Heiligen Geist. Ja, das ist die erste Grundlage von charismatischen Gläubigen. Die zweite Grundlage sind die Gaben des Heiligen Geistes, die Geistesgaben, Gaben des Geistes, Gnadengaben des Geistes, Charismata. Und die Gaben kennt ihr, glaube ich. Es werden in 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10, werden 9 Gaben aufgelistet. Ich glaube, es kann auch mehr geben, auch andere Gaben, aber da werden diese 9 aufgelistet. Ich sage es kurz, damit ihr es mal gehört habt. Wort der Weisheit, das Wort der Kenntnis, Glaube, Wunderwirkungen, Heilung, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Arten von Sprachen und die Auslegung der Sprachen. Genau, das sind die Gaben des Heiligen Geistes und das ist so die zweite Grundlage von charismatischen Bewegungen. Und was noch dazu zu sagen ist, ist die beiden Gaben, die Gabe des Heiligen Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes, die hängen miteinander fest zusammen. Weil wenn es das erste nicht gibt, dann gibt es die zweiten auch nicht. Wenn es die Gabe des Heiligen Geistes nicht gibt, dann gibt es die zweiten auch nicht. Und es war auch bei Jesus so, dass er getauft wurde und dann heißt der Heilige Geist kam in Form einer Taube herab auf ihn und ab dem Zeitpunkt hat er in der Kraft des Heiligen Geistes Wunder gewirkt und hat gepredigt. Okay, zwei wichtige Fragen. Gab es charismatische Bewegungen, Menschen im Neuen Testament? Also Menschen, die den Heiligen Geist erlebt haben und auch Gaben ausgeübt haben. Gab es sie im Neuen Testament? Zweite Frage, gab es sie in der Kirchengeschichte? Zur ersten Frage, ja, ganz klar, Jesus, die 12 Apostel, Paulus, der nicht zu den 12 gehört hat. Dann gab es aber auch Menschen, die keine Apostel waren, zum Beispiel Stephanus oder Philippus. Philippus ist nicht der Apostel Philippus, sondern Philippus der Evangelist ist eine andere Person. Also, und es gibt noch andere, die den Heiligen Geist empfangen haben, also zu Pfingsten gleich ganz, ganz viele. Und nachher war es auch immer selbstverständlich, dass jeder auch den Heiligen Geist empfangen hat. Genau. Und die Leute haben auch Wunder gewirkt, sie haben Kranke geheilt. Gab es charismatische Menschen in der Kirchengeschichte? Ja, es gab eigentlich immer Leute, die den Heiligen Geist, also im Heiligen Geist getauft waren und auch Geistesgaben ausgeübt haben. Zu den meisten Zeiten gab es nur sehr wenige Leute oder es war sehr klein, es war nie riesig oder so. Unter denen sind zum Beispiel Tertullian in Karthago, der hat im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt, oder Origenes von Alexandria, der hat im 3. Jahrhundert gelebt. Man sagt, dass Martin Luther in Zungen gesprochen hat, also in anderen Sprachen. John Wesley, der Gründer der Methodistengemeinde, dem ist mal geschrieben worden, den Heiligen Geist gibt es nicht mehr. Und er hat geschrieben, nein, den gibt es definitiv. Und Geistesgaben auch. Moody, Charles Spurgeon, Charles Finney, das waren alles Leute, wo ganz klar Geistesgaben und Taufe im Heiligen Geist vordergründig waren oder zumindest erwähnt werden und Teil sind. Okay, 4 Benefits, die die charismatische und die Pfingstbewegung zur weltweiten Gemeinde beigetragen hat. Das erste war, dass davor hat man eben gedacht, Gott hat gesprochen durch sein Wort, wir haben die Bibel und das ist es. Und durch die charismatische und durch die Pfingstbewegung ist wieder der Glauben an Gottes übernatürliches Wirken gekommen in die Kirche hinein. Das zweite, was dadurch gekommen ist, war auch die Lehre vom Reich der Himmel, vom Königreich, das sich ausbreitet, das nahe herbeigekommen ist. Das war davor, wurde fast nie erwähnt vorher. Dann der Dienst von Laien, also von Leuten, die keine theologische Ausbildung haben, dass die eigentlich auch dienen können, dass die auch für andere beten können, dass die auch Geistesgaben bekommen, dass die auch in der Gemeinde vielfältig dienen können. Und das vierte war die Wiederherstellung der Dreieinigkeit. Ich glaube, Evangelikale haben auch immer an den Heiligen Geist geglaubt, dass es ihn gibt. Aber er hat eine eher geringere Rolle gespielt und durch die charismatische und Pfingstbewegung hat der Heilige Geist wieder eine Stellung bekommen, dass er wirklich einer ist von drei. Und es gibt schon auch Strömungen, die das so überbetonen, dass er dann wieder mehr, also dass nur noch über ihn geredet wird und nicht mehr über Gott den Vater oder Gott den Sohn. Aber generell wurde der Heilige Geist wieder aufgewertet. Quasi. Okay, es ist wirklich ein leerer Vortrag. Auf der anderen Seite, was bedeutet evangelikal? Evangelikal kommt von dem griechischen Wort Evangel oder Evangelion und das heißt Evangelium. Also ihr könnt es euch eh denken. Ihnen ist das Evangelium sehr, sehr wichtig. Und Pfingstler waren eigentlich auch immer sehr gut, das Evangelium klar zu halten. Und das Evangelium von Evangelikalen und Pfingstlern war wirklich eins zu eins dasselbe. Genau. Evangelikale wollen die fundamentalen Grundlagen des Evangeliums verteidigen. Und da kämpfen sie an zwei Fronten. Die eine Front, die war so im 19. Jahrhundert oder bis zum 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert auch hinein, da haben sie gekämpft, das Evangelium verteidigt, gegen die, die zum Evangelium hinzufügen wollen. Also da gab es Sakramente, gab es Lehre von Fegefeuer, Gebete zu Heiligen oder zu Maria oder Anbetung von Heiligen oder Maria. Und da sind sie so stark dagegen und sie sagen, das Evangelium wird verfälscht durch Hinzufügen. Heutzutage oder mehr im 21. Jahrhundert, 20. auch, da kämpfen Evangelikale eher dafür, dass vom Evangelium nichts weggenommen wird, dass das volle Evangelium da ist, dass also das Evangelium, sagen sie, wird verfälscht, indem Dinge weggelassen werden. Zum Beispiel, ganz kontroverses Thema, Gott, Gottes Liebe, Gottes Zorn. Und sie sagen, charismatische Bewegungen, die reden nur über die Liebe, aber die Bibel sagt auch was anderes. Und sie versuchen da diese Balance zu halten. Und Jetzt, wenn Evangelikale die Bibel so gründlich kennen und studiert haben und da eher, also ich habe Freunde, die sind Evangelikale, also Baptisten oder auch Mennoniten oder ganz andere. Ich ehre sie so dafür und ich bewundere, wie sie das Wort Gottes kennen und lieben. Sie halten es wirklich in Ehren hoch und das ist so schön. Aber warum sind Evangelikale nicht auch charismatisch? Weil die Bibel, die spricht ja so viel davon auch. Warum glauben die nicht an die Taufe im Heiligen Geist oder die Geistesgaben? Und warum sind sogar einige evangelikale Gemeinden sehr anticharismatisch, dass sie sogar sagen, das ist vom Teufel oder das ist, da muss man voll aufpassen und das sind keine Christen. Die Gründe dafür sind, dass die Evangelikalen auch Wurzeln haben und die Wurzeln sind nicht nur die Bibel. Und das ist keine Kritik gegenüber Evangelikalen, sondern einfach, ich versuche es zu erklären und ich hoffe, dass indem ich diese beiden Seiten erkläre, dass wir mehr Verständnis füreinander haben, egal wo du stehst, dass wir mehr verstehen, okay, das sind Menschen, die Gott lieben, die Jesus lieben. Und ja, okay, es gibt drei Dinge, die dazu geführt haben, dass Evangelikale sehr skeptisch gegenüber Charismatikern sind. Das erste ist mal die Reformation, Martin Luther, so im 15. und 16. Jahrhundert, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, die haben gegen die katholische Kirche protestiert, haben die evangelische Kirche gegründet und die haben damals Jesus sehr ins Zentrum gestellt, was auch sehr wichtig war. Aber der Heilige Geist, der ist eher vernachlässigt worden. Die katholische Kirche, die glaubt eigentlich seit jeher auch an übernatürliche Sachen, auch an Erscheinungen, heiligen Erscheinungen und so, wo ich eher skeptisch bin. Aber die Reformation, die hat überreagiert und indem sie die katholische Kirche abgelehnt hat, hat sie auch gesagt, okay, auch alles Übernatürliche, was ihr da habt, das ist uns suspekt, das lehnen wir auch ab. Und was bei Martin Luther und in der Reformation den Platz vom Heiligen Geist eingenommen hat, war die Schrift. Das war ihm so wichtig und das ist auch so wichtig, weil ohne Martin Luther gäbe es nicht Evangelikale und Charismatische, denke ich. Und was ganz Schlimmes eigentlich, es gab die Wiedertäufer und die haben die Geistesgaben und die Taufe im Heiligen Geist neu entdeckt. Und das ist so schade, die wurden dann verfolgt, nicht von Katholiken, sondern von den Protestanten. Und das ist echt, das tut richtig weh, das zu hören. Die Reformation ist der erste Einfluss. Das zweite ist, die nach Amerika ausgewandert sind und Amerika quasi gegründet haben, da gab es sehr viele Puritaner. Also die puritanische Theologie, wo sehr viel geht auch um Ehrfurcht und ein Gottesbild und sehr Bibel gegründet. Und von dort kommt auch dieses Setting, dass es gibt ein Predigerpult, alle sitzen und hören zu und einer predigt. Und genau, bei den Charismatikern wird das ja schon ganz anders herumgedreht, dass jeder beitragen kann. Und genau. Das Dritte, was dazu geführt hat, dass Evangelikale nicht charismatisch freundlich sind, das ist der sogenannte Dispensationalismus. Das ist, wenn ihr das hört, das bedeutet einfach, dass man die Geschichte eingeteilt hat in Zeitalter. Und daher kommt auch die Lehre, dass damals war das Zeitalter im Neuen Testament von den Aposteln, die haben Wunder gewirkt und dieses Zeitalter ist vorbei. Und deshalb gibt es jetzt nicht mehr Geistesgaben. Es braucht sie auch nicht, weil wir haben das Wort Gottes. Genau, und ich... Ja. Da gibt es auch einen Begriff, der ist Cessationismus oder Secessionism, dass jetzt die Geistesgaben vorbei sind, also die sind verschwunden. Und ich glaube, also wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich, da ist kein Wort davon, dass Jesus sagt, okay, ihr Apostel, ihr werdet Geistesgaben haben, ihr werdet den Heiligen Geist erleben und alle danach nicht mehr, weil dann wird es die Bibel geben. Sowas, da steht nirgendwo drin. Ja, okay, zur historischen Geschichte von Evangelikalen und Charismatikern. Die charismatische Bewegung ist im 20. Jahrhundert, so ziemlich mit dem ersten Tag, sagen manche, im 20. Jahrhundert gestartet. Da haben Leute in Amerika gebetet, sodass sie neu den Heiligen Geist erfahren wollen. Und das ist ganz viel passiert, so Azusa Street und an mehreren Orten sogar. Und für die folgenden 50 Jahre, das nennt die Geschichte so die erste Welle, da gab es von den Evangelikalen eigentlich ein tiefes Misstrauen. So, oh Mann, wer sind die? Was machen die? Vor allem großes Misstrauen gegenüber den Pfingstlern. Wir waren so die Ersten mit Geistestaufe, Geistesgaben. Und die Pfingstler wurden nicht akzeptiert. Also die wurden nicht eingeladen zu Konferenzen, zu landesweiten Konferenzen. Die wurden wirklich ausgegrenzt und es wurde gesagt, ihr, mit euch stimmt irgendwas nicht. Warum haben die abgelehnt? Wegen der Geistestaufe und vor allem wegen der Zungensprache. Weil die Gottesdienste sehr chaotisch waren. Also es war sehr laut, sehr wild, chaotisch. Und für sehr gesetzte Evangelikale ist das einfach ein No-Go. Das geht einfach nicht. Dann gab es die zweite Welle und die hat so in den 60er Jahren begonnen. Und das ist eine Welle von Toleranz. Da wurden dann Pfingstler akzeptiert, da wurden sie sogar integriert in die Szene, das heißt, sie wurden auch eingeladen zu Konferenzen, solange sie nicht anfangen, in Zungen zu beten oder irgendwas Komisches zu machen. Genau. Ja, und da ist was ganz Spannendes passiert. Auf einmal sind in allen Denominationen, ganz egal wie konservativ oder wie charismatisch, in allen Denominationen hat es angefangen, dass Leute die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben und Geistesgaben ausgeübt haben. Sogar in der evangelischen Gemeinde, Kirche, protestantischen, anglikanischen und sogar in der katholischen Kirche. Und das hat auf einmal überall begonnen. Und was David Pawson meint, ist ein Beitrag dazu, hat wahrscheinlich David Wilkerson geleistet. David Wilkerson ist ein Pastor, der war in New York damals. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Kreuz und die Messerhelden. Und ich habe das selber auch gelesen, ich finde das wirklich gut. Und da wird beschrieben, wie der Heilige Geist spricht, wie er leitet, wie er wirkt. Und eben, man glaubt, dass sein Buch sehr viel auch junge Menschen inspiriert hat, die sich dann ausgestreckt haben und dann wirklich Gott auch, den Heiligen Geist auch erlebt haben. Dann gab es die dritte Welle. Tut mir leid, dass ich heute so viel Erstes, Zweites, Drittes habe. Die dritte Welle, und das ist die Welle der Assimilation. Das ist ein Versuch, charismatische Erlebnisse mit evangelikaler Theologie zu assimilieren, irgendwie zu vereinbaren. Und in dieser Welle wurden die Geistesgaben zum Beispiel angenommen, die wurden akzeptiert. Okay, Gott heilt heute auch noch, Gott spricht, Gott wirkt heute. Aber die Geistestaufe, die war noch immer sehr umstritten. Und was ich voll traurig finde, ist, dass über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich die Heilige Schrift, das Wort Gottes und der Heilige Geist immer gegeneinander ausgespielt wurden und fast so wie Gegensätze waren, obwohl das nicht der Fall ist. Wenn der Heilige Geist spricht, dann spricht er nie gegen das Wort Gottes. Und wir können alles, was durch Prophetie oder Wort der Weisheit, Erkenntnis kommt, alles können wir prüfen anhand vom Wort Gottes. Aber das Wort Gottes wiederum legt Zeugnis ab vom Heiligen Geist, dass er kommen wird. Er wird uns in alle Wahrheit führen. Er wird uns alles erklären. Er ist der, der Leben bringt. Der Geist bringt Leben. Und ja, und das Wort Gottes, das dient uns für drei Dinge. Schon wieder drei Dinge. Erstens, wir können prüfen, was für Erfahrungen wir machen. Wir können prüfen, sind die von Gott oder nicht. Das Zweite ist, wir können verstehen. Wir können verstehen, was wir erfahren haben, können wir anhand vom Wort Gottes verstehen. Wir können verstehen, was ist passiert und warum ist es passiert. Und es hilft uns wirklich zu verstehen, warum lässt Gott etwas geschehen. Das Dritte, warum wir das Wort Gottes unbedingt brauchen, ist, dass wir kommunizieren. Weil Theologie ist nicht, dass man erzählt, was ich erfahren habe und ich möchte, dass du genau dasselbe erfährst, auf dieselbe Art und Weise. Weil Gott ist nicht gleich mit jedem, sondern jeder lebt Gott auch anders. Und so kommunizieren wir dann über das Wort Gottes. Wir kommunizieren Wahrheit und die Wahrheit, die lebendig wird in einem, die bringt Frucht und auf einmal empfängt jemand den Heiligen Geist. Und auf einmal fängt jemand an, Gaben des Geistes zu empfangen. Und genau deshalb, ihr merkt es eh schon, also ich stehe nicht auf der Seite, ich verurteile auch die Seite nicht, ich stehe auch nicht auf der Seite und ich verurteile die auch nicht. Also ich glaube, die Antwort ist wirklich, eine Mitte zu finden. Oder vielleicht Einheit auch in Vielfalt zu finden, indem es Menschen gibt, die das Wort so gut kennen. Die können anderen helfen, die den Geist, so viel mit dem Geist erlebt haben, können einander helfen, zu verstehen, zu kommunizieren, zu prüfen und zu wachsen. Und ja, da möchte ich auch sagen, eines noch, es gibt auch Dinge, meiner Meinung nach, wo ich denke, die gehen schon zu weit. Also die, wo ich mir dann denke, okay, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz gesunde Lehre, das ist nicht ganz in Ordnung. Und wenn ich jetzt über Einheit rede, sage ich nicht, dass wir sagen sollen, alles ist okay und wir haben uns alle lieb und das passt alles, alles ist erlaubt. Wir sollen Einheit haben, indem dass wir gemeinsam Wahrheit suchen, uns vom Gott, vom Geist inspirieren lassen und auch vom Wort Gottes. Und Einheit bedeutet auch nicht Einheitlichkeit. Wir müssen nicht alle gleich denken und gleich erfahren und gleich spüren und erleben, sondern es ist sehr schön, dass es ganz unterschiedliche Typen von Menschen gibt, Persönlichkeitstypen, auch Geistesgaben, dass die unterschiedlich ausgeteilt werden. Und auch und Einheit bedeutet auch nicht Gleichheit. Dass wir müssen jetzt diese eine Wahrheit finden und dann denken wir alle gleich und wir, keine Ahnung. Als Beispiel kann ich nennen die Dreieinigkeit. Die sind ganz eins, aber sie sind trotzdem drei unterschiedliche Leute, die drei unterschiedliche Personen, die einen eigenen Willen haben, eigene Gedanken haben, aber so eins sind, dass wir sagen, das ist die Dreieinigkeit, weil wir es anders nicht beschreiben können. Und ich habe eine schöne Definition von Einheit gefunden. Das ist Unterschiedlichkeit, die in dieselbe Richtung geht, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ja, ich meine, warum sollen wir uns um Einheit bemühen? Warum sollen wir das? Wir könnten als Gemeinde einfach so dastehen und die anderen Gemeinden sollen ruhig das machen, was sie machen wollen. Die Sache ist, wenn wir etwas erkannt haben, was Wahrheit ist, dann können wir anderen helfen, auch diese Wahrheit zu sehen. Nicht indem wir ihnen mit der Bibel auf den Kopf schlagen oder indem wir sagen, hey, ihr seid nur verstaubt und keine Ahnung, das stimmt ja alles nicht. Sondern, dass wir einander helfen, die Wahrheit zu sehen und gemeinsam wachsen. Wir alle, wir wollen Wien verändert sehen. Und wir werden das als Pfingstgemeinde in Österreich nicht schaffen. Und ich glaube auch nicht, dass es Gottes Plan ist, dass er die Pfingstgemeinde ausgewählt hat, dass sie Österreich errettet. Er und seine Gemeinde ist viel, viel größer als wir. Und und es ist voll cool in Österreich. Wir werden dann im Jänner das erste Praise Camp haben. Das ist ein Event, wo Jugendliche und junge Erwachsene kommen. Und die kommen wirklich von allen Bünden und so, glaube ich. Und das ist so schön. Das ist für mich echt ein Statement von Einheit. Und gerade an die jungen Leute unter euch, ich möchte euch echt ermutigen, lernt Leute von anderen Gemeinden kennen. Fragt sie, was sie glauben, warum sie was glauben. Ich glaube, ihr seid echt, ihr könnt durch ein neues Denken wirklich die Gemeinde weltweit auch erneuern. Das ist eine Stelle in Johannes 17. Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 23. Und das ist ein Grund, warum wir Einheit brauchen. Jesus ist da kurz, also am Abend, bevor er gefangen genommen wird. Und er betet hier eigentlich das ganze Kapitel 17. Und hier betet er ab Vers 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir alle auch gemeint. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also durch Einheit soll die Welt sehen und glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ja, damit es noch klarer sagt, geht es weiter, noch klarer. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus hat uns Herrlichkeit gegeben, Gottes Ähnlichkeit gegeben, damit wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Weil dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich lese die Stelle einfach nochmal vor. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. So stark, oder? Die Welt wird dann wissen, dass sie von Gott geliebt sind, wie Gott Jesus geliebt hat. Das ist der Hauptgrund, warum wir Einheit brauchen, unbedingt. Wir innerhalb in der Gemeinde und auch Wien, Österreich, weltweit. Damit Menschen erkennen, wer Gott ist, wer Jesus ist und sehen, dass Gott sie liebt. So, was können wir jetzt tun? Was kannst du jetzt tun? Ich bin ein Fan von C.S. Lewis und er schreibt in dem Buch, das heißt, ich erlaube mir zu denken. Er hat hier verschiedene Essays und in einem Essay schreibt er über die Gründung des Oxford Socratic Club. Der oxfordische Sokratische Club. Das ist ein Club, wo jede Frage gestellt werden darf, jede Meinung gesagt werden darf und alles gehört wird. Und er hat das an seiner Uni gemacht, er war dann auch Vorstand. Und das ist so schön, weil er schreibt Folgendes. In jeder so großen und diskussionsfreudigen Gemeinschaft, wie eine Universität es ist, besteht die Gefahr, dass sich Gleichgesinnte zu Cliquen zusammentun, in denen ihnen Opposition nur noch in der abgeschwächten Form von Gerüchten entgegentritt, dass die anderen das und das sagen. Abwesende sind leicht widerlegt. Ein selbstzufriedener Dogmatismus macht sich breit und Meinungsverschiedenheiten werden durch die Konkurrenz der einzelnen Gruppen noch verschlimmert. Jede Gruppe hört aus dem, was die anderen zu sagen haben, nicht das Beste, sondern nur das Schlechteste heraus. Im Socratic Club war das anders. Und dann schreibt er ein bisschen später, jeder entdeckte, wie wenig er eigentlich über den anderen wusste. Wir aus dem christlichen Lager stellten fest, dass die massivsten Angriffe der Skeptiker oft von einer ganz anderen Seite kamen, als wir erwartet hatten. Und unsere Gegner mussten ihre, für unsere Begriffe fast bodenlose Unwissenheit über den Glauben, den sie vermeintlich ablehnten, korrigieren. Was er hier sagt ist, wenn wir unter uns sind und nur mit Leuten reden, die gleich denken wie wir, dann denken wir, was denken eigentlich die anderen? Ja, die sind ja eh dumm. Wie kann man sowas denken? Wie kann man sowas glauben? Und so entsteht etwas, was Spaltung hervorruft und was Mauern aufbaut, was nicht dem Gebet entspricht, das Jesus gebetet hat. Was wir machen können, ist wirklich, also was kannst du machen? Zurück zu der Frage. Du selber bist verantwortlich, dass Einheit geschieht. Das fängt an mit, fang nicht an, schlecht oder hör auf, schlecht über andere zu reden. Vor allem, wenn du selber nicht weißt, was die selbst und wirklich glauben. Hör auf, schlecht sogar über die katholische Kirche oder evangelische Kirche, egal über wen, andere Freikirchen, hör auf, schlecht zu reden. Das ist ein Grundprinzip in der Bibel. Red nur Gutes, Erbauendes und so weiter. Genau. Ich kenne viele Evangelikale, Baptisten und so weiter. Ich kenne kaum einen, der verstaubt irgendwo in seinem Zimmer sitzt und nur das Wort Gottes hat und nichts lebt von dem, was er liest. Kenne ich fast nicht. Die meisten, die ich kenne, die lieben Gott und Jesus genauso, wie ich ihn liebe. Bei den Charismatischen ist genauso. Ich kenne auch welche, die lieben Gott so sehr und die kennen auch das Wort. Und unser Vorurteil, oh, die kennen das Wort Gottes gar nicht und die machen nur, wonach sie sich fühlen, das hören wir oft damit. Fangen wir an, wirklich Brüder zu sein und uns mit Respekt und Anerkennung auch zu begegnen. Ja, zweitens, schätze die Vielfalt von anderen Gemeinden oder Vielfalt in unserer Gemeinde. Es ist wirklich eine Bereicherung. Wenn wir hier nur Leute hätten, die nur das Wort Gottes kennen würden und nicht den Geist Gottes erfahren haben, das wäre so schade. Wenn wir Leute nur hätten, die nur den Geist Gottes erfahren haben und nicht das Wort Gottes kennen, das wäre auch so schade. Schätzen wir das und lernen wir voneinander. Wirklich. Also, und es ist so cool. Da tut sich so eine dritte Dimension auf, wo man noch wachsen kann. Ja. Das Dritte, was du tun kannst, ist, lies Gottes Wort und werde dir klar, was du glaubst, was deine Glaubensgrundsätze sind. Lies das Wort Gottes, prüfe alles und find heraus, bist du Pfingstler? Weil wir sind eine Pfingstgemeinde, bist du das? Was glauben wir? Glaubst du das selbst auch? Setz dich auseinander mit dem. Genau. Und mit dem auch prüfe Dinge. Wenn es Dinge gibt und ich beobachte schon noch Dinge, wo ich sage, das ist, glaube ich, nicht ganz okay, dann prüfe sie auch anhand der Bibel. Und dann geh hin und sprich mit jemandem, frag jemanden, der das macht, Frag, versuch zu verstehen, geh auf den anderen zu, verurteil nicht, sondern lass es zu, dass du denkst, vielleicht bin ich ja im Unrecht, vielleicht habe ich etwas noch nicht gecheckt, und geh mit der Einstellung auf andere zu und frag sie und lass sie begründen, hör zu, versuch zu verstehen und dann sag auch, was du denkst. Ja. Genau. Wir haben auch keine Feinde, wir kämpfen hier nicht gegen andere Christen, wir sind Brüder und wir helfen einander zu wachsen. Und das Letzte, was wir machen können, ist Liebe. Das ist so die einzige Richtlinie, die Gott uns gegeben hat. Liebt einander. Er sagt in 1. Korinther, das sind die Geistesgaben im 12. Kapitel, dann sagt er, hey, ich zeige euch noch einen Weg, der viel höher ist als die Geistesgaben, und er fängt an, über Liebe zu reden. Wenn ich in allen Sprachen und in Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich wie ein tönender Gong und eine Schelle, die einfach nicht schön klingt. Wenn ich alle Weisheit und Erkenntnis hätte, aber ich habe keine Liebe. Wenn ich sogar alles für Gott hergebe, sterbe, mein Leib dem Feuer gebe und ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts, sagt er. Also Liebe ist das, was das Wichtigste ist. Und wir sollen einander lieben, gerade die anders denken. Und ja, dazu lese ich noch eine Stelle aus Kolosser 3, Verse 12 bis 15. Kolosserbrief, Kapitel 3, 12 bis 15. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Ja, und ich schließe einfach ab mit der Vision für unsere Gemeinde, für Österreich. Ich glaube, also ich bin aufgewachsen in der Halbgasse im Wunderwerk und ich habe es immer so geschätzt, dass es so viele unterschiedliche Menschen hier gibt mit unterschiedlichen Ansichten und Glaubensgrundsätzen, und das ist für mich so schön. Das ist Familie, die zusammenhält, auch wenn sie anders denken, andere Meinung haben. Aber für mich ist das Wunderwerk eine Gemeinde, wo alles Platz hat, wo ein charismatischer Christ neben einem evangelikalen Christ sitzt und sie miteinander beten, auf ihre Art und Weise, Lobpreis machen. Und ich glaube, da ist Gott mitten unter uns. Da finden wir das. Und es ist voll cool, ich habe diese Visionsstatements durchgelesen. Es gibt diese Sätze, 12, glaube ich. Und der dritte Satz, der geht so: Ich sehe eine glaubensstarke Kirche, verwurzelt in der Bibel und geleitet vom Heiligen Geist. Eine Kirche, wo das Unmögliche möglich ist. Und das ist echt mein Gebet, dass das Wunderwerk eine glaubensstarke Kirche ist, die fest gegründet ist im Wort, wo jeder Einzelne das Wort Gottes kennt und liebt und wo jeder Einzelne geleitet ist vom Heiligen Geist. Eine Kirche, wo das Unmögliche möglich ist. Eine Kirche, wo es egal ist, was du glaubst und wie du glaubst, dass man zusammenkommt und einander hilft, mehr zur Wahrheit zu kommen und die Wahrheit zu sehen. Ja, also lasst uns echt eine Gemeinde sein, die das lebt.